Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm-Podcast. Kurz vorab in eigener Sache, das Publikumsvoting für den Comdirect Finanzblog Award hat wieder gestartet. Und natürlich würde ich mich riesig über eure Unterstützung freuen. Ihr findet den Kurzlink unter aktiengramm.de/preis. Also ihr könnt es einfach aufrufen, das ist eine Weiterleitung, die direkt zur Abstimmungsseite leitet. Und hier findet ihr dann die Auswahl der teilnehmenden Finanzblogs und Kanäle in alphabetischer Reihenfolge. Dementsprechend steht Aktiengramm auch recht weit oben in der Liste. Für die Abstimmung selbst müsst ihr keine persönliche Daten und auch keine E-Mail-Adresse oder sowas angeben. Ihr bekommt also auch keine Spam-E-Mails im Anschluss. Die Abstimmung dauert also nur 2 Klicks, einmal die Auswahl des Blogs und einmal auf Abstimmen und das war es auch schon. Ich freue mich sehr über eure Unterstützung. Und jetzt starten wir mit der Folge. Ein teilweise staatlich geförderter Zuschuss für den eigenen Vermögensaufbau, gezahlt vom Arbeitgeber. Vermögenswirksame Leistungen sind eigentlich eine tolle Sache und doch werden sie kaum in Anspruch genommen. Im heutigen Interview spreche ich darüber mit Markus Jordan. Markus ist Gründer von extraetf.com und Herausgeber des Extra-Magazins. Das Magazin gibt es bereits seit 2008 und hat sich von einem PDF-Newsletter zu einer gefragten Printausgabe gewandelt. Bevor wir in das Thema einsteigen, Markus, stell dich doch gerne einmal vor und erzähl uns von dir.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Vorstellen fange ich mal mit den Basics an. Ja, ich bin 47 Jahre, verheiratet und lebe in München. Und du hast ja gesagt, seit 2008 haben wir das Magazin im Angebot oder rausgebracht. Und ja, es hat sich damals wirklich war es ein PDF-Newsletter, den wir noch in Word geschrieben hatten. Und mittlerweile ein Magazin, was es deutschlandweit am Kiosk gibt. Aber das ist ja nicht nur alles. Wir machen ja noch eine ganze Menge auch digital. Und ja, ich bin eigentlich besonders stolz drauf, muss ich sagen, dass ich jetzt da in den, ja, sagen wir mal 15 Jahren das Unternehmen aufgebaut habe. Wir haben 16 Mitarbeiter, die können wiederum ihre Familien ernähren. Also einen kleinen Fußabdruck haben wir schon gesetzt und was wir machen, ja, wir helfen unseren Nutzerinnen und Nutzern einfach bessere Anlageentscheidungen zum langfristigen Vermögensaufbau zu treffen und da bieten wir eben verschiedene Services, Wissensbeiträge, Podcasts habe ich auch einen, unseren Finanzmanager und privat fahre ich gerne mit dem Mountainbike umher und hoffe, dass ich nicht stürze, weil ich jetzt nächste Woche nämlich in Urlaub fahre.
Und auf eurer Website oder insgesamt eure Mission lautet, wir helfen dir finanziell zu wachsen. Kannst du da vielleicht einmal noch etwas zu sagen, was das bedeutet oder was das für dich bedeutet?
Ja, im Finanzbereich ist ja oft so, dass das immer so große Rendite- und Performance-Zahlen irgendwie ins Schaufenster gehängt werden oder bei Finanzmagazinen ganz oft aufs Cover. So, jetzt geht's los, 80% mit XY, jetzt musst du einsteigen. Und wir versuchen da eigentlich genau den Gegenpol herzustellen. Also bleib mal ruhig, informier dich, achte auf das Wesentliche und das sind eben breit streuen und Kosten reduzieren bei der Geldanlage. Und dann ist es einfach ein Marathon, den du laufen musst und reich wird man halt nicht über Nacht, ja, außer man spielt Lotto und gewinnt, sondern man muss halt einfach konsequent in den Kapitalmarkt investieren, in Anlageklassen, die hohe Renditen versprechen. Und das ist jetzt mal ein vereinfacht ausgedrückt der Aktienmarkt. Und ja, wenn wir sagen, wir helfen dir finanziell zu wachsen, dann sind alle unsere Aktivitäten darauf ausgelegt, Anlegerinnen und Anleger, die uns besuchen, die mit uns in Kontakt kommen, über Informationen, Tools und zum Beispiel Finanzrechner oder Ratgeberbeiträge zu befähigen, bessere Finanzentscheidungen zu treffen, um langfristig erfolgreich Vermögen aufzubauen.
Und darum dreht sich auch die heutige Folge, denn wir möchten ganz über das Thema vermögenswirksame Leistungen sprechen. Mhm. Eine Möglichkeit als Angestellter nebenbei etwas für seinen eigenen Vermögensaufbau zu tun. Häufig ist das aber noch relativ unbekannt, hat man so den Eindruck. Bevor wir dann tiefer in die Materie einsteigen, würden wir erst einmal alle auf den gleichen Stand bringen. Kannst du uns dazu kurz erklären, was sind überhaupt vermögenswirksame Leistungen?
Ja, also meine persönliche Lieblingsförderung vom Staat oder Altersvorsorgeprodukt, weil es super simpel ist und leider, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Lobby, des Lobbyismus geschuldet, weil es so simpel und einfach ist, ist es so ein bisschen in die Hintertreppe geraten. VL-Sparen sind vermögenswirksame Leistungen. Das ist im Vermögensbildungsgesetz geregelt und da kann der Arbeitgeber seinem Mitarbeiter bis zu 40 Euro im Monat zahlen als Zuschuss zur Altersvorsorge und diese Zahlung, also diese 40 Euro, 480 Euro im Jahr, Die müssen dann in einen speziellen VL-Vertrag eingezahlt werden. Da gibt es verschiedene Varianten. Das kann ein Banksparplan sein oder ein Vorsparplan oder auch noch andere Sachen. Und dann muss das unter bestimmten Bedingungen eben angelegt werden über eine längere Zeit. Das darf also nicht wieder nach einem Jahr rausgenommen werden und soll eben ja eine zusätzliche Möglichkeit sein für Angestellte, ja, gefördert durch den Arbeitgeber Vermögen aufzubauen.
Und neben den vermögenswirksamen Leistungen gibt es auch noch diesen wohlklingenden Begriff Arbeitnehmer-Sparzulage. Kannst du dazu auch was sagen?
Ja, das ist so typisch deutsch, ja. die langen Begriffe, aber es ist eigentlich auch ganz simpel. Ja, also Arbeitnehmer-Sparzulage, das ist, wenn man sich mal überlegt, wenn man sich vorstellt, vielleicht switchen wir gleich mal in so einen Fonds-Sparplan. Ich werde nachher noch erklären, warum. Ja, das ist ein Depot, wo die 40 Euro im Monat eingezahlt werden. Jetzt kommen diese 40 Euro im Monat aber nicht von mir als Kontoinhaber oder Depotinhaber, sondern mein Arbeitgeber überweist es. Und zusätzlich unter bestimmten Bedingungen, das kann ich gleich noch erläutern, zahlt der Staat auf dieses Depot nämlich auch noch bis zu 80 Euro ein. Und das ganze Geld, was vom Arbeitgeber da reinkommt, vom Staat reinkommt, wird dann eben angelegt in zum Beispiel Fonds, in ETFs oder in andere Sachen. Und ich kann dann nach einer bestimmten Zeit, kann ich dann eben darauf zugreifen. Und diese Arbeitnehmer-Sparzulage, das ist eben eine Förderung vom Staat, die man bekommt. Und da gibt es verschiedene Varianten beziehungsweise verschiedene Förderhöhen und auch leider Einkommensgrenzen. Das ist nämlich auch einer meiner Kritikpunkte an dem VL-Sparen. Und zwar ist es so, dass man bei dem Fondssparplan, das ist die Sparmöglichkeit auch mit der höchsten Förderung, da kriegt man 20% Förderung vom Staat, maximal 80 Euro. Das heißt, wenn ich jetzt 480 Euro über den Arbeitgeber einzahle, kriege ich nochmal 80 Euro obendrauf, was ja schon mal eine super Rendite letztendlich ist. Und diese Förderung kriegt man aber nur als Lediger, wenn man ein zu versteuerndes Einkommen von unter 20.000 Euro hat. Und das ist natürlich nicht viel. Also jeder, sagen wir mal, normale Angestellte, der vielleicht in einem bisschen besseren Bürojob arbeitet oder eine bisschen bessere Ausbildung hat, der wird wahrscheinlich ein zu versteuerndes Einkommen von über 20.000 Euro haben. Das ist eigentlich schade, weil beim Bausparvertrag, das ist nämlich auch noch so eine Variante, da ist es sogar noch niedriger, 17.900 sind, ist es dann da. Das heißt, an sich ist es ein super Produkt. Man kann monatlich was vom Arbeitgeber bekommen, man kriegt noch eine staatliche Förderung, aber dadurch, dass diese Einkommensgrenzen so niedrig sind, kriegen die halt nicht so viele Menschen.
Ja, das wäre interessant, ob es da Statistiken drüber gibt oder wie viele das dann wirklich auch nutzen von den Einkommensklassen. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht habt ihr das irgendwo schon mal behandelt, dass ich das verlinken könnte?
Also was meinst du, welche Verträge genutzt werden? Also wie sich das verteilt? Oder?
Nee, wie viele diese Grenze nicht erreichen und die Zulage dann auch nutzen, also von den unteren Einkommen?
Ah, das weiß ich jetzt nicht, aber ich hatte versucht mal rauszufinden, wie hoch, also wie viel Förderung pro Jahr bezahlt wird vom Staat. Also weil dann könnte man anhand der Summe das durch die verfügbaren Fondssparpläne, durch die verfügbaren VL-Sparpläne teilen. Und da habe ich leider nichts gefunden. Was ich rausgefunden hatte, war, ungefähr 20 Millionen VL-Sparpläne gibt es in Deutschland. Aber leider weiß ich die Förderhöhe nicht.
Ja, okay, ja, das wäre
noch interessant. Vielleicht da nochmal, ja, gerade jetzt für Sparerinnen und Sparer, die weniger Einkommen haben, ist es ja eigentlich echt wirklich super rentabel, ja, weil da ist 480 Euro kommt übers Gehalt und beziehungsweise vom Arbeitgeber und nochmal 80 Euro obendrauf. Das ist natürlich super hoch rentabel. Und wenn ich das dann in einen günstigen Vertrag, nehmen wir mal einen ETF-Sparplan, VL-Sparplan einzahle, dann habe ich halt echt ein richtig gut rentables Investment. Es ist zwar von den Beträgen dann über die Zeit hinweg nicht so viel, aber über die Lebenszeit oder die Lebensarbeitszeit hinweg summiert sich das dann doch ganz schön.
Ja, vor allem, wenn man wirklich dann früh auch anfängt damit. Und dann vielleicht gleich zur nächsten Frage, wer ist denn überhaupt berechtigt, diese vermögenswirksamen Leistungen zu erhalten? Also gibt es da Einschränkungen nicht für Azubis oder nicht für Teilzeitkräfte oder ist das für alle?
Ja, doch, eigentlich schon. Also es ist im Prinzip für alle. Es gibt aber natürlich Ausnahmen. Also gemacht ist es für Angestellte, Arbeiter, Auszubildende. Und gerade Auszubildende, jetzt zum 1.9. fängt ja die Ausbildungssaison wieder an. Also die sollten, wenn sie den Podcast jetzt hören, auf jeden Fall da genau hinschauen und hinhören und in ihren Unterlagen nachgucken, ob da irgendwas drin steht. Wer keinen Anspruch hat, das sind Rentner, Selbstständige und Freiberufler. Also das ist schon deswegen auch Vermögensbildungsgesetz. Ja, das zielt einfach auf den angestellten Arbeiter und Auszubildenden ab. Es gibt Beamte und Soldaten, kriegen das auch noch, ja, und Richter, also im Prinzip Staatsangestellte, aber Selbstständige oder Rentner, die dann schon in der Rentenphase sind, die haben da keinen gesetzlichen Anspruch oder keinen Anspruch. Da muss man auch noch unterscheiden, nämlich es gibt keinen gesetzlichen Anspruch auf die Zahlung. Also man kann jetzt nicht zu seinem Arbeitgeber sagen, ich möchte jetzt die VL haben, ja, sondern es ist eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers. Deswegen muss man da dann nämlich immer in den Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarungen oder dann im individuellen Arbeitsvertrag nachschauen, was da für einen geregelt ist. Und wenn man, da hattest du auch noch gefragt, wenn man jetzt eine Teilzeitkraft ist, dann ist es in der Regel so, dass der Anspruch, der im Unternehmen geregelt ist, also sagen wir mal, die zahlen 40 Euro im Monat, dann würde eine Halbtageskraft dann nur 20 bekommen.
Ja, okay. Und gibt es generell denn einen Maximalbetrag, der monatlich da möglich ist? Also wie viel man maximal in so einen Sparplan dann investieren kann?
Ja, genau. Also der maximale Betrag sind 40 Euro. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt weniger bekomme, das ist auch noch ganz interessant, dann kann ich noch aufstocken. Das heißt, wenn jetzt der Arbeitgeber beispielsweise 20 Euro zahlt, dann gehen die 20 Euro in den VL-Vertrag und ich kann dann noch zusätzlich von meinem Nettogehalt dann 20 Euro in den VL-Vertrag einzahlen. Dann landen da die 40 Euro, das wäre dann der Maximalbetrag. Und um es jetzt nicht zu kompliziert zu machen, das kann man vielleicht bei uns dann auf der Webseite auch nochmal nachlesen, wenn man, ich hatte ja gesagt, die Förderung beim Fondssparplan ist 20% der Einzahlung, maximal 80 Euro. Wenn ich jetzt das umrechne, dann reicht es eigentlich, wenn ich 33,33 Euro in den Vertrag, in den VL-Vertrag einzahle, weil 33 mal 33 mal 12 sind 400, 20% von 400 sind 80 Euro. Das heißt, wenn ich also weniger bekomme als 40 Euro, dann reicht es, wenn ich auf 33,33 Euro aufstocke, um die maximale Förderung zu bekommen.
Ja, okay. Ja, interessant. Ich verlinke auf jeden Fall auch den Artikel von euch dann nochmal in den Shownotes und auch im Artikel. Also da kann man das alles dann super ausführlich nochmal nachlesen. Und wo man sich informieren kann, ob man einen Anspruch hat, das hast du schon gesagt. Also entweder in der Betriebsvereinbarung oder auch im Tarifvertrag oder einfach wahrscheinlich den Arbeitgeber fragen oder die Personalabteilung.
Genau, ja.
Und die können einem dann die Auskunft geben.
Ja, also je größer das Unternehmen, ja, da würde ich dann sagen, ist es sehr wahrscheinlich im Tarifvertrag geregelt. Oder zum Beispiel für die Stahlindustrie und so, also Metallberufe oder im Bankenbereich, da ist es wahrscheinlich in der Verdi, müsste das auch für die gesamten Angestellten irgendwie geregelt sein, vermute ich mal. Aber wenn man jetzt in einer kleineren Firma arbeitet, dann ist es, die jetzt nicht irgendwo in einer Branche direkt zugehörig ist oder über einen Tarifvertrag man bezahlt wird, dann ist es sehr wahrscheinlich einfach eine Betriebsvereinbarung oder eine Regel im Unternehmen, sage ich mal, oder halt dann im Arbeitsvertrag.
Und wir gehen gleich dann nochmal konkret auf das Thema VL mit ETFs ein. Aber welche anderen Produkte kann man damit noch nutzen? Also beispielsweise auch klassische Zinskonten oder auch sogar Gold oder Wertpapiere?
Ja, also der Gesetzgeber ist, deswegen hatte ich das vorhin auch gesagt, Vermögensbildungsgesetz. Also es zielt alles darauf ab, Vermögen zu bilden. Und da gibt es eben dann das Fondssparen. Das kann man also mit aktiv gemanagten Fonds oder mit ETFs machen. Da hat man die höchste Förderung und sehr wahrscheinlich langfristig auch die höchste Rendite. Dann gibt es den Banksparplan. Also es gibt zum Beispiel, glaube ich, bei der ING die Möglichkeit, einen VL-Sparplan auf ein spezielles Konto einzurichten. Da ist es aber jetzt momentan so, es gibt keine Zinsen und es gibt auch keine Förderung vom Staat. Also man kann es machen, aber es kommt halt einfach nichts raus und am Ende liegt halt dann das Geld, was man eingezahlt hat, da. Also macht nicht so wirklich viel Sinn. Es geht auch darum, auch die Rendite sozusagen zu verdienen. Man könnte einen Bausparvertrag machen. Das, denke ich mal, wird auch sehr oft gemacht. Und dann gibt es noch so ein bisschen Spezialmöglichkeiten, dass man es für eine Tilgung, für ein Baudarlehen noch nutzen kann. Ich persönlich, ich würde schätzen, dass wahrscheinlich 90% Fondssparpläne sind und 10% Bausparverträge und der Rest kommt so gut wie gar nicht vor, weil dafür sind dann also auch die Beträge irgendwie zu klein. Ja, warum sollte ich jetzt für 40 Euro noch meine Baufinanzierung zusätzlich tilgen? Und üblicherweise ist es ja so, dass ich eine Annuitätendarlehen dann habe und das ist ja dann eh festgeschrieben. Also ich kann es da nicht genau sagen, wie das funktioniert. So wie ich es kenne, ist es mit dem Vorsparplan oder Bausparvertrag.
Okay. Ja, bei der Möglichkeit, das VL-Sparen mit ETFs zu nutzen, wie genau läuft das ab? Also ist es quasi wie ein normaler ETF-Sparplan, den man auch in seinem eigenen Depot anlegt, oder gibt es da Besonderheiten?
Ja, da gibt es Besonderheiten, weil es muss ein eigener Vertrag sein. Deswegen gibt es auch nicht so viele Banken, die das anbieten. Also für ETFs gibt es eigentlich im Hintergrund nur eine Bank, das ist eBase. Das kennt man aber jetzt vielleicht nicht unmittelbar, weil eBase ist eigentlich so ein B2B-Dienstleister für andere Finanzdienstleister. Deswegen, wenn man jetzt als klassischer Privatkunde sich informieren will, wo kann ich denn jetzt so einen klassischen ETF-VL-Sparplan abschließen, dann kann man das über die Comdirect machen. Aber da dann letztendlich auch dann bei eBase, also die vermitteln das dann dahin. Oder man macht es bei Finvesto, das ist eine Marke von eBase, die sich auch direkt an Endkunden wendet. Und da kann man dann so einen Sparvertrag abschließen. Warum ist es, muss es besonders sein? Weil, ich hatte ich vorhin kurz schon erwähnt, es wird ein Depot eröffnet und da spare ich für monatlich 40 Euro zum Beispiel ETF-Anteile. Und diese Beträge, die ich da anspare, die muss ich mindestens 6 Jahre lang ansparen. Das heißt, ich zahle sozusagen 6 Jahre da ein, dann muss es ein Jahr ruhen und ich kann erst im 7. Jahr über das Vermögen verfügen. Und bei einem normalen Depot, wenn ich jetzt dann noch, was weiß ich, einen Aktiensparplan oder noch einen anderen ETF kaufen würde, dann wird das ja alles in dem Portfolio vermischt und deswegen gibt es da separate Verträge. Man muss also ein separates Depot bei Finvesto oder Comdirect aufmachen. Darüber läuft es dann. Und weil, wenn man nämlich diese Eröffnung gemacht hat, kriegt man dann von dem Anbieter auch noch eine Bescheinigung mit den ganzen Zahlungsdaten, Kontodaten, was jetzt gemacht werden muss. Und die gebe ich dann dem Arbeitgeber ab. Und der Arbeitgeber, weil ja jeder Angestellte theoretisch einen eigenen Vertrag irgendwo machen kann, er fasst es dann in sein System, damit er dann weiß, wenn das Gehalt ausbezahlt wird, das Gehalt an den Mitarbeiter geht, dass er dann zusätzlich diese 40 Euro dann zum Beispiel noch bei Finvesto überweisen muss.
Okay. Bei der Auswahl der Produkte, also der ETFs beispielsweise, kann man da grundsätzlich nur einen einzigen nutzen? Kann man mehrere, also vielleicht auch die Sparsumme aufteilen, zum Beispiel 20 Euro in den einen, 20 in den anderen? Oder ist das nicht vorgegeben?
Ja, doch, das kann man machen. Also man muss gucken, da auch wieder Vermögensbildungsgesetz. Die Idee war, die Bürger, die Angestellten und Arbeiter an dem Produktivkapital von Deutschland zu beteiligen. Das war die Ursprungsidee. Und deswegen kriegt man die Förderung nur, wenn man in Aktien, wenn man Fonds auswählt, also es geht nur um die Fonds, wenn die einen hohen Aktienanteil haben. Also ich kann jetzt zum Beispiel, ich kann zwar technisch gesehen in einen Anleihen-ETF zum Beispiel besparen, ja, aber würde dann keine Förderung kriegen. Das heißt, der Aktienfonds oder ETF-Fonds, der muss mindestens 60% Aktienquote haben. Und aufteilen kann ich es aber, wenn ich jetzt sage, ich bespare 2 ETFs und die sind, was weiß ich, ein MSCI World und ein MSCI Emerging Markets, das würde funktionieren, weil es gibt nämlich auch noch andere Anbieter. Wir haben jetzt immer über den einzelnen ETF gesprochen. Es gibt auch noch Robo-Advisor, wie zum Beispiel Oscar oder Ginmon, die bieten auch VL-Sparen an und da investiert man seine 40 Euro nicht in einen oder 2 ETFs, sondern in so ein Portfolio von verschiedenen ETFs. Und da ist es aber so, dass die bei diesen Anbietern hat man keinen Anspruch auf die Arbeitnehmersparzulage. Dafür läuft aber auch der Vertrag dann nur 6 Jahre und nicht 7 Jahre.
Auf eurer Webseite habt ihr dazu auch eine kleine Rechnung mal gemacht, um zu sehen, was kann denn überhaupt aus so einem vermeintlich kleinen Sparplan über 6 bzw. 7 Jahre werden? Kannst du dazu vielleicht was sagen, so mit einer angenommenen durchschnittlichen Performance?
Ja, wir haben das eigentlich nur beschrieben, weil es gibt vom Bundesverband der Investment- und Asset-Management-Industrie, also das ist BVI, nennt er sich, das ist so ein Bundesverband, die haben eine Studie, die auch jedes Jahr aktualisiert wird, auf dem Durchschnitt von deutschen Aktienfonds. Also die ermitteln die Rendite von allen Aktienfonds, die in deutsche Aktien anlegen. Und da kam eben raus, dass in den vergangenen 50 Jahren durchschnittlich damit eine Rendite von 7,41% pro Jahr erzielt wurde. Und wenn man diese Renditezahl jetzt mal in so einen Sparrechner eingibt, plus dann die Wartezeiten, also die 6 Jahre Sparphase plus 1 Jahr Wartezeit mit dazu rechnet, plus die staatliche Förderung, dann kommt er eben ungefähr 4.400 Euro raus über die 7 Jahre dann. Und ja, das ist jetzt, wie gesagt, nicht jetzt riesengroß der Betrag, ja, aber wenn ich jetzt überlege, das ist der erste Grundstück vielleicht an Vermögen, den ich habe, dann wird das Geld frei, ich packe das in mein eigenes Depot und habe vielleicht auch über die 7 Jahre nochmal ein paar Euro selbstständig in den ETF-Sparplan gespart, dann ist das einfach ein schönes Zubrot.
Auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch so dieser psychologische Effekt, dass man das gar nicht so merkt, dass das quasi jeden Monat investiert wird, weil es dann sozusagen vom Gehalt eh schon abgezogen wird und man dann einfach sich in 7 Jahren über den Ertrag freuen kann.
Ja, ja. Genau. Also über die sieben Jahre beziehungsweise 6 Jahre einzahlen, 1 Jahr warten und Nach dem 7. Jahr kann ich ja schon den nächsten Vertrag machen. Ja, also ich muss ja gar nicht stoppen sozusagen, sondern ich aus Sparsicht spare ich einfach konstant durch. Ich kann nur erst im 7. Jahr darüber verfügen. In diesen 6 Jahren hätte ich halt 2.880 Euro eingezahlt über diese 40 Euro und es sind 4.400 Euro sehr wahrscheinlich draus geworden. Ja. Schwankt natürlich je nach Rendite, aber hier meine 50-Jahres-Zeitraum mit 7%, ich glaube, das ist vollkommen okay, so eine Annahme zu treffen. Und ist also ich finde es eine tolle Geschichte und deswegen hatte ich eingangs auch gesagt, ich finde es so schade, weil dieses Konstrukt, das wird schon von so vielen Menschen gemacht. Ja. Also es macht total Sinn und der Staat aus meiner Sicht müsste nur 2 Sachen ändern oder vielleicht sogar 3, aber selbst mit 2 Sachen wird es gehen. Erstens, es sollten halt nicht 40 Euro sein, sondern meinetwegen 100 Euro oder sowas oder vielleicht 400 Euro, so, also einfach eine Null dranhängen, damit auch mal richtig ordentlich Volumen rauskommt für jemanden, der das halt kann. Und dann könnte man mit dem Arbeitgeber auch ganz andere Vereinbarungen treffen. Ja? Und das Zweite ist, die Förderung halt einfach erhöhen oder beziehungsweise die Einkommensgrenzen verbessern, dass mehr Leute halt Zugriff auf diese Förderung haben, weil dann bräuchte ich kein kompliziertes Riester, keine komplizierten Riester-Verträge, teure Verträge und so weiter. Das wäre ein super simples Produkt, einfach nur ein bisschen die Konditionen verbessern. Meinetwegen dafür dann nicht 6 Jahre sparen, sondern 10 Jahre. Dann wäre das ein richtig, richtig super Vorsorgeprodukt. Würde mich wirklich freuen, wenn da mal was geändert wird. Hört man da aber nichts davon, deswegen glaube ich nicht, dass da was passiert.
Ja, ich habe zumindest bisher auch von politischer Seite dazu noch nichts gehört, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch und die Entwicklung wird endlich mal etwas positiver für das ganze Thema. Und wenn wir dann jetzt mal annehmen, wir haben unsere Wartezeit abgeschlossen, also sagen wir die 7 Jahre und hatten über 7 Jahre den Sparplan, wie wird das Ganze dann steuerlich gehandhabt? Also greift bei den Gewinnen aus den VL-ETFs dann auch die Abgeltungssteuer oder wie wird das geregelt?
Ja, genau, da gibt es keine Veränderung. Deswegen, das Coole ist ja, wenn ich jetzt, ich sage mal, ich habe dafür 4.000 Euro dann meinen ETF-Anteil drin liegen. Den übertrage ich mir einfach in mein reguläres Depot, realisiere den Gewinn nicht und lasse ihn einfach weiterlaufen. Und irgendwann mal am Ende, wie ich auch immer meine anderen Finanzen manage, wird dann die Abgeltungssteuer halt abgezogen.
Okay, dann könnte man sogar ganz langfristig denken, dass man das theoretisch auch zum Beispiel an sein Kind noch vererben kann oder auch übertragen kann und man das unbedingt gar nicht verkaufen muss.
Ja, jetzt muss ich gerade überlegen.
Eventuell.
Was wäre das dann? Das wäre dann, glaube ich, eine Schenkung. Da gelten ja auch wieder Einkommensgrenzen. Was ich nicht weiß, ist, ob sobald ich Wertpapiere aus meinem Depot wegübertrage an eine dritte Person, ob das dann aus meiner Sicht heraus als Verkauf gewertet wird. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher.
Also an das eigene Kind müsste es eigentlich mit diesen, ich glaube 400.000 sind das, glaube ich, diese Freigrenze, dass man alle 10 Jahre das, glaube ich, machen kann. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher.
Ja, ich glaube, das ist ja der Betrag für die Schenkungssteuer, weißt du? Moment, wo ich ja Wertpapiere aus meinem Vermögen sozusagen wegübertrage, wird das erstmal als Verkauf gewertet.
Also, nee, also bei regulären Aktien ist es auf jeden Fall so, dass man zum Beispiel aus seinem eigenen Depot, das ist auch so ein beliebter Trick, den man machen kann, wenn du zum Beispiel eine große Wertsteigerung in einer Aktie hast und die aber nicht in deinem Depot verkaufen willst, dass du dir dann aufs Kinderdepot überträgst, da zum Beispiel den Verkauf machst, das Geld gehört dann aber auch dem Kind, kannst du dir dann nicht einfach zurückholen, aber dann kannst du die Steuer umgehen, weil das Kind ja sozusagen auch nochmal diesen 10.000 irgendwas Einkommens...
Diesen Freibeträge sozusagen hat, in Summe mit den anderen Einkommensfreibeträgen.
Da ist nur die Frage, ob das mit einem VL-Produkt irgendwie anders behandelt würde oder sowas, das weiß ich nicht genau, aber
Ich glaube nicht, weil letztendlich ist es ein Wertpapier und ich kann nach 7 Jahren darüber verfügen und diese Sperrfrist und Wartezeit zielt aus meiner Sicht eher darauf ab, dass man eben also sozusagen nicht die Förderung mitnimmt von 80 Euro, weil wenn ich jetzt nur 400 Euro einzahle und ich kriege einmal im Jahr 80 Euro vom Staat, das ist ja eine Traumrendite, wenn man das so sieht. Ja. Und da will der Staat einfach vermeiden, dass das gemacht wird und deswegen gibt es halt diese Sperrfrist und die Hoffnung ist, dass die Leute, wenn sie dann 4.400 Euro bekommen, dass es dann nicht für eine Traumreise ausgeben, sondern das halt wirklich als Grundstock nehmen. Deswegen fände ich es eigentlich auch super, wenn man den meinetwegen auf 100 Euro erhöhen würde, weil dann kommt halt nämlich nicht 4.000 raus, sondern, sage ich mal, 10.000. Und das ist schon ein Betrag, also wenn man immer guckt, wer, also der Schnitt der Deutschen würde 10.000 Euro alle 6 Jahre ansparen, da wird es uns allen echt viel, viel besser gehen. Also vielen, vielen Menschen wird es da richtig gut gehen und das ist ein Betrag, den man auch nicht ausgibt, sondern vielleicht mal 1.000, 2.000 Euro, aber der Großteil würde einfach auch wirklich als Sparvermögen fürs Alter dann zur Verfügung stehen und das eben alle 6 Jahre. Wenn, ja. Ich liebe dieses Produkt vor Elsparen, ja, und ich finde es wirklich so schade. Ich hoffe, das kommt rüber, dass es einfach nicht, es ist so ein bisschen für den Schattendasein und hat es aus meiner Sicht echt nicht verdient.
Ja, das stimmt. Dann hoffe ich, dass vielleicht durch diese Folge ja noch ein paar mehr Leute dazu motiviert werden, das zu nutzen oder sich zumindest zu informieren, ob es möglich ist, es zu nutzen und wenn, dann auf jeden Fall das zu machen.
Vielleicht dann hört ja der Christian Lindner zu. Ich weiß nicht, ob er ein Fan von dir ist, aber wenn, dann, Herr Lindner, bitte, ja, machen Sie mal was. Ja.
Ja, genau. Okay, dann super, vielen herzlichen Dank für das Interview. Gibt es vielleicht noch einen Punkt oder etwas, was du noch ergänzen möchtest?
Ja, also selbst wenn man jetzt keinen Anspruch hat auf diese staatliche Förderung, ja, finde ich, sollte man damit seinem Arbeitgeber sich halt informieren, ob man das bekommt. Wie gesagt, du hast es auch schon erwähnt kurz, es läppert sich halt über die Zeit, ja, und warum einfach nicht mitnehmen? Und ich finde es ein Bestandteil, der sollte ein Bestandteil der Altersvorsorge sein. Und natürlich reicht es nicht, sondern man muss halt so auch noch sparen und das ist ja das Schöne, dass man da im Zweifelsfall in die gleichen ETFs, wenn man da mal dabei mal bleiben, sparen kann und am Ende packt man sich die ETFs dann von den verschiedenen Portfolios zusammen und kann einfach so das Wachstum des Portfolios beschleunigen und da würde es mich natürlich echt freuen, wenn die Leute das machen und je nachdem, wer jetzt hier zuhört, das wäre jetzt vielleicht nochmal auch mal eine Herzensangelegenheit von mir, erzählt es einfach in der Gegend rum, ja. Ich meine, wenn ein Älterer, ein vielleicht Großeltern hier zuhören, ja, who knows, das ist für die Kinder relevant, die jetzt vielleicht gerade eine Ausbildung anfangen, für Eltern, auch für die Kinder, aber selbst wenn jemand junge Menschen kennt und ein besonderes Verhältnis vielleicht zu denen hat oder irgendwie Kontakte hat, einfach mal fragen, ja, was machst du eigentlich mit VL? Weil das Schlimmste ist, wir haben auch eine Zahl gefunden, 7 Millionen Menschen verschenken das, ja, und also das ist ja echt eine Katastrophe. Ja, und das daran müssen wir arbeiten.
Auf jeden Fall, ja, schöne Abschlussworte. Und ganz zum Schluss vielleicht auch kurz nochmal zu eurer Plattform. Also auf Extra ETF finden die Zuhörerinnen und Zuhörer noch zahlreiche weitere Informationen und auch Anleitungen rund um das Thema. Verrat uns doch gerne noch einmal, wo genau wir im Netz fündig werden, wenn wir extra ETF suchen wollen.
Ja, also am besten unter extra ETF VL sparen googeln. Ja, dann kommt man wahrscheinlich direkt auf den Wissensartikel. Und ansonsten, wenn man so auf die Seite geht, also die URL extraetf.com hast du ja schon genannt, da haben wir in der Hauptnavigation einen Punkt Wissen. Und da gibt es dann da drunter, wenn man draufklickt, eine Rubrik alles über Aktien. Darunter eine Rubrik Sparen und Vorsorge und dieser spezielle Wissensartikel befindet sich in der Sektion Sparen und Vorsorge. Und da gibt es noch eine ganze Menge andere Artikel. Und für jemanden, der uns kennt, der sollte auf jeden Fall da auch drauf gehen, weil wir überarbeiten gerade unseren Wissensbereich und da bin ich sehr stolz. Dieser spezielle Artikel hat nämlich schon das neue Design und schaut aus meiner Sicht total klasse aus. Und deswegen schaut da mal rein, guckt euch das neue Design an und ja, schreibt uns gerne auch mal ein Feedback, wenn ihr da irgendwie sagt, keine Ahnung, ist schlecht lesbar oder ist gut lesbar, freuen wir uns natürlich.
Ja, super, okay. Ich packe dann, wie gesagt, auch die ganzen Links nochmal in den Beitrag und in die Shownotes, also darüber kommt ihr dann auch dahin. Super, dann nochmal vielen Dank.
Gerne, tschüss.
Und damit endet auch die heutige Folge. Wie immer freue ich mich sehr, wenn ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Und noch mehr freue ich mich über eine positive Bewertung. Das geht bei Apple Podcasts und auch bei Spotify. Und zum Abschluss natürlich noch der Disclaimer. Bitte betreibt immer eure eigene Recherche. Das gilt sowohl für Kennzahlen als auch für die Qualität von Aktien, ETFs und sonstigen Finanzprodukten. Und natürlich ist es hier auch keine Steuerberatung, Anlageberatung oder sonstige fachliche Beratung. Das gilt auch für alle konkreten Produkte, die wir im Podcast vielleicht besprochen haben. Und damit bis zum nächsten Mal.